Lieber Vater, ich danke dir, dass du nicht so umgehst mit uns, wie wir es verdient haben, sondern du kennst uns, gehst auf uns ein. Danke dir, ja, dass du in unnachahmlicher Art uns begegnest. Und so bitte ich, dass du das auch heute tust, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du uns erreichst in unseren Herzen, in unseren Gedanken, auch in unseren Taten. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte euch gerne mitnehmen, heute Morgen nach Burtscheid. Freitags morgens ist da ab 6:30 immer Wochenmarkt und ich gehe da ganz gerne hin. Und auf diesem Wochenmarkt gibt es zwei verschiedene Stände. Das eine ist der Nudelstand und der andere ist der Käsestand. Und wenn ich mal Nudeln kaufe, also Gnocchi, dann kommen da eigentlich fast immer so krumme Beträge bei rum, zum Beispiel 10 Euro und 1 Cent. Und der Mann, der verkauft, der sagt, ja, 10 Euro und 1 Cent, und dann kriege ich meine so und so viel Gramm Nudeln. Und manchmal ist es dann kompliziert, wenn ich nur so einen 20-Euro-Schein habe mit dem Wechselgeld und so weiter. Aber es läuft alles korrekt ab. Ich bezahle 10 Euro und 1 Cent und kriege dann mein Wechselgeld zurück. Dann gibt es aber einen zweiten Stand, das ist der Käsestand. Da kaufe ich zum Beispiel Käse für 23,43 Euro. Und dann sagt die Käsefrau, mach 23 Euro. Das sagt sie aber nicht, weil sie nicht rechnen kann wie der Eiermann, sondern weil sie großzügig ist. Denn, und das ist der Beweis, dann sagt sie, ach, bei so viel Käse, dann packt sie noch ein Käsestück obendrauf, eine Spezialität. Und ja, das ist so eine kleine Käsesache, auf Kosten des Hauses, kleine Geste dieser netten Dame. Die Frage, wo gehe ich lieber hin? Zugegebenermaßen, ich esse beides gleich gern, Gnocchi und Käse, aber wo gehe ich lieber hin? Andere Thesen als die von Dirk Johann. Ja, da gehe ich zum Eiermann, gehe ich deswegen gerne hin, weil ich auch nicht rechnen kann. Und wenn ich immer sehe, wie der schwitzt, dann freue ich mich immer, dass ich nicht der einzige Zahlenlegastheniker bin. Nein, ich gehe gerne zum Käsestand. Und zwar, weil ich merke, dass ich dann einfach auch fröhlich in den Tag gehe. Und ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen bei dem Nudeltypen denke ich immer, meine Güte, diesen einen Cent. Aber okay. Was bewirkt die Käsefrau bei mir noch? Also wenn ich 500 Gramm Gouda kaufe, manchmal kriegt man das ja nicht so hin. Also mittlerweile weiß ich, wie groß die Stücke sein müssen. Ich sehe dann schon immer, oh, das wird zu groß. Und sie macht dann 600 Gramm und sie sagt, oh, soll ich was abschneiden? Und dann werde ich auch großzügig. Ich sage, nein, nein, das ist schon okay. Das heißt, ihre Großzügigkeit färbt auf mich ab. Ja, jetzt sagt der Dirk Johann, das ist nur so ein Marketing-Gag und so weiter und so fort. Ne? Würde er garantiert sagen. Ist aber nicht so. Wie dem auch sei, aber ihr Geben bewirkt bei mir ein gutes Gefühl. Und damit sind wir auch aus meiner kleinen Einkaufswelt bei der vierten Forderung, die Jesus aufstellt in seiner Feldrede oder Bergpredigt. Und ich habe ja beim letzten Sonntag damit begonnen. Und ich lese nochmal diesen Textabschnitt ganz vor aus Lukas 6, die Verse 37 und 38. Und ich hatte euch ja am Sonntag versprochen, dass ich heute die beiden anderen Forderungen mache, aber ich mache nur die Gebeforderung, das reicht auch wieder mal. Also nochmal der Zusammenhang. Jesus sagt, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr wieder gemessen werden. Also heute geht es um diesen Vers. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr wieder gemessen werden. Ich möchte mit dem beginnen, was Jesus hier nicht sagt. Jesus, und ich habe den Eindruck, Jesus sagt bestimmte Dinge nicht, damit wir damit das Thema nicht von vornherein verengt würde. Thomas hatte am letzten Sonntag ja schon gesagt, oh fein, da wird mal über den Zehnten gepredigt. Nein, nein, also Jesus sagt einfach erstmal ganz allgemein, gebt. Er sagt nicht, gib dein Geld oder gib deine Zeit, gib deinen Zehnten oder was uns noch so an dem Herzen liegt, dein Auto, Kamera, Fahrrad, sondern er sagt ganz allgemein, gebt, ohne eine nähere Bezeichnung, was er denn nun eigentlich meint. Ich glaube, Jesus möchte das Thema nicht verengen, damit wir nicht sofort gleich Angst bekommen, oh, der will was von mir, sondern er fordert ganz allgemein, gebt. Und ich hatte ja gesagt, auch am letzten Sonntag, dass in der Bergpredigt Jesus sehr, sehr viele Forderungen stellt und wir dem so ein bisschen nachgehen wollen, wie diese Forderungen aussehen und warum er das macht. Das Zweite, was Jesus hier nicht einfordert, ist ein selbstloses Geben. Das überrascht. Er sagt, ihr braucht nicht selbst so loszugeben, ihr braucht nicht ohne Absicht zu geben. Ohne Absicht zu geben, das gilt, glaube ich, in unseren Kreisen als sehr edel. Aber Jesus sagt, ihr müsst nicht ohne Hintergedanken geben, sondern ihr dürft damit rechnen, dass ihr was zurückbekommt. Das finde ich erstmal ganz überraschend. Ich weiß nicht, warum Jesus das sagt, aber ich habe den Eindruck, dass er weiß, dass es uns überhaupt schwerfällt, ohne Hintergedanken etwas zu geben. Wir würden das vielleicht ganz gern machen, aber irgendwie schwingt dann letztlich vielleicht doch so etwas mit. Wenn ich großzügig bin, na, ich hoffe, ich kriege was dafür zurück. Und dann verbiete ich mir das aber, und dann wird es wirklich kompliziert und verkrampft. Aber Jesus sagt, es ist okay, wenn du Hintergedanken hast. Das sind gar keine Hintergedanken, sondern ich ermutige dich ja noch dazu, darüber nachzudenken, du wirst was zurückbekommen. Paulus nimmt auf diese Hintergedanken erstaunlicherweise auch Rücksicht, wenn er darüber schreibt, in welcher Art und Weise Ehemänner ihre Ehefrauen lieben sollen. Er sagt ja, wie Christus sollen die Ehemänner ihre Ehefrauen lieben. Er hat sich für sie dahingegeben und so weiter. Und dann sagt er, genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Und dann gibt er die Begründung, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun, ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Also er lockt uns Männer damit, sagt Happy Wife, Happy Life. Was gibt's da zu lachen? Das ist eine reale Erfahrung, auch wenn Paulus nicht verheiratet war. Aber er lockt uns damit, sagt, hey Leute, wenn ihr euren Frauen Gutes tut, das tut euch selber gut. Ihr müsst gar nicht so selbstlos sein. Jetzt hör mal auf zu lachen nochmal, ist aber gut. Also ich finde, die Bibel ist an manchen Stellen eben sehr, sehr lebensnah und sehr nüchtern und erwartet gar nicht so von uns Dinge, die wir uns manchmal meinen, ja, wie wir sein müssten. Er möchte nicht, dass wir damit unsere Zeit vertun, über die Reinheit unserer Motive nachzudenken. Nein, sagt er. Also wenn du was... Okay. Wir dürfen mit Belohnung rechnen, aber er sagt, gebt. Das ist ihm wichtig. Gebt. Jesus lässt auch offen, wem wir was geben sollen, ob Gott oder den Menschen. Er will, dass wir uns auch da nicht erstmal in Grübeln verstricken, sondern dass wir handeln. Und Jesus wirbt nochmal ganz massiv für das Geben. Bei den anderen Forderungen sagt er, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Sprecht frei, damit ihr freigesprecht werdet. Sagt, gebt und euch wird gegeben. Und dann setzt er ja noch eins drauf. Er sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Also beim Geben setzt er nochmal oben eins drauf. Bei diesen ganzen Forderungen, die Jesus stellt, ist immer klar, wer nicht richtet, wer nicht verurteilt, wer freispricht, ist Gott. Und so ist es auch hier beim Geben. Es ist Gott, der Vater, der euch geben wird. Und zwar sehr großzügig, ein volles Maß. Ich habe mit dem Beispiel ja angefangen vom Markt und genau das sieht Jesus auch hier. Wenn er sagt, in euren Schoß wird das geschüttet, dann sieht er eben die Kleidung der damaligen Zeit, das Obergewand. Die Leute konnten das geschickt verschnüren, sodass im Grunde genommen so etwas Sackartiges, so eine Art Einkaufskorb in den Klamotten da war. Und er sagt, und wenn du dann einkaufen gewesen bist und schon bezahlt hast, dann kommt der Verkäufer und legt noch oben so viel drauf, dass es überfließt. Das ist hier die Situation, die Jesus vor Augen hat. Was Jesus auch nicht sagt, ist, wie die Belohnung aussieht. Und er sagt auch nicht, wann wir die Belohnung bekommen werden. Es geht ihm vor allen Dingen zunächst um die Tat des Gebens und dass wir handeln. Es geht auch nicht um Gesinnung und um eine Grundhaltung oder sonst was. Nein, ich möchte, dass ihr gebt, dass ihr etwas tut. So, jetzt habe ich also das behandelt, was Jesus alles zum Geben nicht sagt und möchte dazu kommen, was er nun positiv zum Geben sagt. Zunächst einmal spricht er alle Jünger an. Gebt ihr, und das ist Mehrzahl, er will hier keine Einzelkämpfer, sondern er hat die Gemeinschaft der Jünger im Blick und damit auch uns als Gemeinde. Genauso wie er zur Gemeinde sagt, dass es ein Ort sein soll, wo nicht gerichtet wird, wo nicht verurteilt wird, wo freigesetzt wird, so sagt er, so möchte ich auch, dass die Gemeinde der Jünger und die Gemeinschaft von uns, die Gemeinde, eine Gemeinschaft von Gebern sein soll. Geben, das soll die Haltung, das Tun unserer Gemeinschaft sein, das soll selbstverständlich sein. Und es geht ihm darum, dass, wie auch bei den anderen Forderungen, dass die Gemeinde Jesu etwas widerspiegelt vom Wesen des Vaters. So sagt das Jesus ja, so wie der Vater barmherzig ist, so sollt auch ihr barmherzig sein. So wie der Vater ein Geber ist, so sollt auch ihr Geber sein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und Paulus sagt, wie sollt er uns mit ihm nicht alles schenken? Jesus verknüpft unsere Großzügigkeit mit der Großzügigkeit Gottes. Mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr wieder gemessen, sagt er. Es steht also in einem Abhängigkeitsverhältnis und es ist ja auch nochmal ein Locken Jesu, großzügig zu sein, so wie der Vater großzügig ist. Ich hatte am letzten Sonntag etwas darüber gepredigt, dass offensichtlich das Richten eine ganz attraktive Seite hat, sonst müsste Jesus es nicht verbieten. Und so scheint es so zu sein, dass uns das Geben von Natur aus nicht so entspricht und uns nicht so leicht fällt. Auch nicht unserer Logik. Ich als Kind sehe ich ja, ich habe 4 Äpfel, ich gebe 3 ab, dann habe ich ja nur noch einen, das heißt, ich habe weniger. Und ja, wenn man von den Sammler- und Jägerthesen ausgeht, dass in uns ganz tief der Sammler und Jäger steckt, dann ist natürlich klar, ich muss zusammenraffen, um zu überleben. Ja, und vielleicht steckt das in uns irgendwie so tief drin, warum auch immer, dass es uns deutlich leichter fällt, etwas zu nehmen, als zu geben. Und Jesus will, wenn er diese Forderung stellt, dieses Muster bei uns durchbrechen. Bei euch, sagt er an vielen Stellen, soll es anders sein. Bei euch soll es anders sein. Die Amerikaner haben immer wieder mal, untersuchen sowas. Die haben auch so einen Drang dazu, so positive Sachen zu untersuchen. Zum Beispiel haben sie eben das Thema Geben auch untersucht mit psychologischen Studien. Und da gab es erstaunliche Ergebnisse. Man hat zum Beispiel einer Gruppe von Menschen eine unerwartete Bonuszahlung, also Geld gegeben. Und dann die eine Gruppe, man teilte die Gruppe auf und sagte, ein Teil, ihr dürft das Geld für euch ausgeben. Könnt ihr machen, was ihr wollt, kauft euch was Nettes. Und die andere Gruppe, denen wurde empfohlen oder die wurden genötigt, das Geld für andere einzusetzen, also zu spenden, wegzugeben. Dirk Johann, fange ich mal bei dir an. Welche Gruppe war zufriedener? Nochmal für dich. Bonuszahlung an eine Gruppe, Hälfte. Ja, die waren zufriedener, erstaunlicherweise. Die Forscherin kam zu folgenden Schlüssen, alle Leute, die Sport machen, wird das erfreuen. Sie sagte, die Wirkung des Gebens könne man mit dem, sie nennt das körperliche Ertüchtigung, vergleichen. Das Geben hat kurzfristig und langfristig Folgen. Wer einmal spendet, wird für einen Tag glücklich und wer das zum Lebensstil macht, der wird nachhaltig glücklich werden und zufrieden. Eine andere Untersuchung, da geht es nicht um Geld, sondern geht es um Führungskräfte und wie die mit ihren Ressourcen, mit ihren Fähigkeiten, mit ihrem Charakter umgehen. Auch da hat man festgestellt, dass Großzügigkeit langfristig eine große positive Wirkung hat. Man beschrieb das so, großzügige Führungskräfte teilen ihr Wissen, also mit ihren Untergebenen, und vermehren es dadurch. Sie schenken Vertrauen und gewinnen Achtung. Sie kooperieren bereitwillig und schaffen mehr als die Summe vieler Teile. Sie geben Respekt ihren Untergebenen und ernten Anerkennung. Sie schenken ein offenes Ohr und erhalten Freundschaft und Zuneigung. Sie zeigen guten Willen und bekommen Unterstützung. Also Gebermenschen sind langfristig gesehen sowohl zufriedener als auch erfolgreicher. Nun lockt Jesus uns damit nicht. Er sagt ja nicht, wenn ihr das tut, dann seid ihr erfolgreicher und zufriedener oder so. Sondern wenn Jesus das ja einfordert, steht da zunächst einmal im Vordergrund, dass wir ihm ja glauben müssen, dass Gott, der Vater, großzügig ist und gibt. Es ist ja eine Frage des Glaubens, ob wenn du erstmal in die Vorleistung gehst, ob du auch etwas von Gott, dem Vater, dem Geber aller guten Gaben, etwas zurückbekommst. Und du weißt ja auch nicht wann und auch nicht was. Und das ist diese Grundfrage des Vertrauens. Glaubst du Jesus, dass sein Vater so großzügig gibt? Vertraust du ihm? Und so zeigt sich in deinem Geben, in dieser Tat, eben auch dein Gottesbild und die Art, wie du glaubst. An deiner Art zu geben, zeigt sich, welchen Stellenwert Gott in deinem Leben tatsächlich hat. Gesinnungen können wir eine ganze Menge haben und Haltungen, aber Jesus guckt sehr oft auf die Tat. Was kommt unterm Strich denn bei dir raus? Der Mensch, der sich von Gott beschenkt weiß, also ein ganz positives Gottesbild hat und sieht, ich bin reich beschenkt, Thomas hat das aus dem Epheserbrief vorgelesen, dem fällt es leichter zu geben. Also wer den Vater gut kennt, dem fällt es leichter zu geben, weil er den Vater als einen Geber erlebt hat. Dass dieses Geben ein problematisches Thema ist, daran arbeitet sich das Alte Testament oft ab. Es gibt so zwei Punkte, die immer wieder auch bei den Propheten zum Thema werden, weil es eben schlecht läuft mit dem Geben. Das ist der Zehnte, also dass die Israeliten den zehnten Teil ihrer Einkünfte abgeben sollten, plus Opfer. Denn dabei geht es zentral ums Geben und auch um die Gottesbeziehung. Gott sagt Israel ja sehr deutlich an vielen Stellen, ihr seid mein Volk, ich habe euch erwählt, nicht weil ihr so toll seid, sondern weil ich es wollte. Ihr seid mein Eigentum. Ich habe euch aus Ägypten herausgebracht. Ich führe euch in das Land Kanaan. Es ist mein Land. Ich stelle es euch zur Verfügung. Ihr seid Verwalter. Ihr dürft es nutzen. 90% der Erträge gehören euch. Macht damit, was ihr wollt. Aber 10%, die gehören eigentlich mir. Die gehen an mich. Als Zeichen eurer Dankbarkeit, als Erinnerung, dass ich euer Gott bin, dass ich euch hierher gebracht habe, dass es mein Land ist und dass ihr mir vertraut. Dieser Gott, der uns hier hingebracht hat, der wird uns auch versorgen. Und in ähnlicher Linie steht auch das Opfer. Gott sagt ja, ich brauche euer Opfer nicht, es gehört ja eh alles mir. Aber als Zeichen meiner Ehre und des Vertrauens und Wertschätzung bitte ich euch, dass ihr opfert. Der Prophet Maleachi, der letzte Prophet im Alten Testament, das letzte Buch des Alten Testaments, bilanziert dann am Ende sozusagen des Alten Testaments und nimmt dabei das Opfer und auch den Zehnten aufs Korn seiner Botschaft und macht das sehr, sehr anschaulich. Zum Opfer sagt er, und er spricht jetzt an Gottes Statt, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun, also Gott, Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo fürchtet man mich, spricht der Herr Zebaoth zu euch, Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, womit verachten wir deinen Namen? Damit, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Ihr aber sprecht, womit opfern wir Unreines? Damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier als Opfer darbringt, ist das etwa nicht böse? Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes darbringt, ist das nicht böse? Bring es doch deinem Statthalter. Meinst du, dass es ihm gefallen werde oder dass er dich freundlich ansehen werde, spricht der Herr Zebaoth. Und zum Zehnten sagt der Prophet, ihr seid von euren Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, wovon sollen wir umkehren? Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich, ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Abgabe. Ihr seid verflucht, mich betrügt ihr allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Haus Speise sei, und prüft mich darin, spricht der Herr Zebaoth, ob euch dann nicht des Himmels festern Fenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle. Und ich will euch um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und den Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Hier klingt so ein bisschen das Wort vom Geben bei Jesus an. Gebt und ich werde euch geben, ein übergedrücktes Maß wird man euch in einen Schoß geben. Und ihr sagt, der Herr, prüft mich doch und guckt, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun will und in den Segen herabschütte. Also hier ist eine sehr, sehr deutliche Parallele. Was fangen wir mit der Forderung Jesu an? Es ist eine Forderung, ich nenne es auch mal eine Einladung, Bilanz zu ziehen. Für dich selber, bist du eher ein Geber oder bist du eher ein Nehmer? Bist du jemand, der so eine lange Mängelliste hat? Fangen wir beim Zehnten an. Ich habe zu wenig Geld, um den Zehnten zu geben. Oder mich ruft eigentlich keiner an. Keiner besucht mich, keiner fragt nach mir. Keiner schenkt mir etwas, keiner Zeit für mich. Wann bin ich das letzte Mal zum Essen eingeladen worden? Oder man kann es auch auf andere Dinge beziehen. Der Hauskreis bringt mir nichts. Und oft sind Menschen, die diese Mängelliste pflegen, auch solche, die es noch nie mit dem Zehnten versucht haben, am Anfang des Monats. Es sind Menschen, die selten jemanden anrufen, die selten jemanden oder überhaupt nicht jemanden besuchen, die selten nach anderen Menschen fragen oder sie zum Essen einladen, die große Mühe haben, jemandem etwas zu schenken, sich darauf andere einzustellen. Und es sind Leute, die in der Regel im Hauskreis nichts einbringen oder irgendwie Verantwortung übernehmen. Und die Tendenz ist, dass sie unzufrieden sind und unzufriedener werden in ihrem Leben. Wenn du so eine Mängelliste hast, dann bist du vermutlich ein Nehmer. Die gute Nachricht ist, Jesus will nicht, dass das so bleibt. Wenn er fordert, gebt, dann lädt er dich ein, zunächst mal dein Reichtum zu erkennen. Der Mensch, der sich von Gott beschenkt weiß, dem fällt es leicht zu geben. Und so ist diese Einladung oder diese Forderung zu geben auch eine Einladung, deine Gottesbeziehung zu überprüfen. Was hast du für ein Gottesbild? Hast du den Eindruck, dass er ein Knausriger ist? Dann lies nach, was er alles gibt, was er dir gegeben hat. Und Jesus lädt dich ein, deinen Reichtum zu erkennen, den dir Gott schon lange gegeben hat. Und er lädt dich ein, diesen Reichtum zu vermehren, indem du in Vorleistung gehst und gibst. Und vermutlich kannst du viel mehr geben, als dir bewusst ist. Ja, Jesus will dich zu einem Geber machen. Die Frage ist, ob du das auch willst. Amen. Wir nehmen einen Augenblick Zeit der Stille und dann freuen wir uns auf die Lieder.